Halali ist das Magazin für Jagd, Natur und Lebensart, das in keinem Jägerhaushalt fehlen darf. Das Herausgeber-Ehepaar Ilka und Oliver Dorn hat sich mit Haut und Haar der Jagd verschrieben. Mit der Halali zeigen sie dem interessierten Leser viermal im Jahr, wie schön und leidenschaftlich die Jagd sein kann. Das Gleiche schaffen sie in ihren beliebten Reisefilmen auf dem Halali-YouTube-Kanal. Hören Sie jetzt den Halali-Podcast, moderiert von mir, Jagdjournalist und Filmemacher Ralf Bonnekessen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zu einem neuen Halali-Podcast. Dieses Mal, das ist jetzt die Ausgabe Nummer 5, und dieses Mal ist das Thema Hegeziel tagaktives Wild. Und da habe ich mir einen, ich sage jetzt einfach mal, Experten geholt, den Berufsjäger Daniel Bastian. Daniel, jetzt stell du dich noch mal ganz kurz vor.
Ja, hallo, lieber Ralf, vielen Dank, dass ich heute hier reden darf. Ich würde mich mal ganz kurz vorstellen. Mein Name ist, wie du schon gesagt hast, Daniel Bastian. Ich bin Berufsjäger, war hier in der Eifel, wo ich jetzt auch wohne, war ich lange Jahre angestellt, habe hier Hochwildreviere betreut, bin mittlerweile selbstständig mit einer Jagdschule. Ja, habe dann vor 2 Jahren noch meinen Meister gemacht oder ja, besser gesagt vor 4 Jahren schon mit der Ausbildung begonnen.
Ja. Ja, also wie, und, das ist ja bei dem Berufsjäger dann auch eine andere Bezeichnung. Also wie nennst du dich jetzt?
Ja, also im Prinzip ist das so, Berufsjäger, das ist so der, ja, der gebräuchliche Begriff, aber der ist überhaupt nicht geschützt. Ja, das heißt, der geschützte Begriff für den Gesellen nach der Ausbildung ist der Revierjäger. Ja. Das ist die 3-jährige Ausbildung, und danach kann man nochmal eine 2-jährige Ausbildung machen, und nach erfolgreichem Abschluss ist man dann Revierjagdmeister.
Mhm. Das bist du jetzt.
Genau, ja, das bin ich. Danach gibt es keine weitere Prüfung mehr, sondern dann gibt es noch 2 weitere Ernennungen. Das heißt, wenn man sich mehrere Jahre lang im Sinne der Jagd verdient gemacht hat, dann kann man unter gewissen Umständen zur Ernennung vorgeschlagen werden. Das wäre dann erst Revieroberjäger und dann zu guter Letzt der Wildmeister.
Ja, aber du hast im Grunde einen Sonderweg beschritten als Berufsjäger, weil du dich im Grunde komplett selbstständig gemacht hast.
Ja, genau. Ich habe, wie gesagt, nach meiner Ausbildung direkt hier in der Eifel Anstellung gefunden und habe hier verschiedene Hochwildreviere betreut, habe das auch sehr gern gemacht, habe dann auch zeitgleich noch in Schottland eine Niederwildjagd verwaltet. Das muss ich dazu sagen, die habe ich nicht klassisch als Berufsjäger vor Ort betreut, sondern wir hatten dort Gamekeeper quasi angestellt, aber ich habe das hier für meinen damaligen Arbeitgeber mitverwaltet. Ja, war dann mehrfach dort, und ich habe mich dann auch hier in der Eifel im Jahr 2020 mit einer Jagdschule selbstständig gemacht. Also ja. Jagdschule, Revierberatung und Weiterbildung von Jungjägern.
Ja, sag mal kurz die Internetseite, wie komme ich zu dir, wenn ich mich weiterbilden will?
Wer sich dafür interessiert, darf gern mal auf www.outkeen.de vorbeischauen, oder natürlich, das meiste läuft heutzutage über die Social Media Kanäle, Instagram oder Facebook, und auch da findet man uns unter outkeen.de, ist glaube ich der Benutzername bei Instagram.
Also einfach Outkeen, und dann kommt man irgendwann, landet man bei dir. Weil was ich ganz gut finde, oder was ich sehr, sehr gut finde und vor allen Dingen sehr nötig finde, du machst Kurse für Leute, die den Jagdschein bereits in der Tasche haben und sich dann weiterbilden wollen. Und das ist, glaube ich, heute nötiger als je zuvor.
Ja, das ist mir eine Herzensangelegenheit, sage ich mal, weil wir merken einfach, wir haben, und das ist nun mal ein Fakt, dass wir haben aktuell so viele Jäger wie noch nie, ca. 460.000 aktuell. Doch leider Gottes muss man auch sagen, dass die Qualität der Jäger, die wir jetzt aktuell haben, leider Gottes auch so schlecht ist wie noch nie.
Ja, okay.
Das hat verschiedene Gründe, aber mit Sicherheit auch einer der Gründe ist die immer kürzere Ausbildung, sage ich mal, ja, dass man mittlerweile in 7 Tagen oder 9 Tagen inklusive Prüfung schon seine Jägerausbildung abgeschlossen hat. Das machen wir auch ganz bewusst nicht. Ja, bei uns gibt es keine Schnellkurse, da habe ich mich dagegen entschieden. Mhm. Nicht, weil wir zu doof sind, sondern weil es uns einfach eine Herzensangelegenheit ist. Ja. Weil wir sagen, Jagd ist ein Handwerk, und wenn wir alle davon reden, dass Jagd Handwerk ist und auch bleiben soll, dann braucht das einfach auch ein bisschen Zeit.
Ja. Wobei ich auch, also das ist so ein bisschen meine Meinung oder so ein Beispiel, was ich gerne nehme, ist eben die Führerscheinprüfung. Also den Führerschein haben ja die meisten, und jeder, der den Führerschein hat, wird mir recht geben, wenn er sagt, nur, also an dem Tag, an dem ich die Prüfung bestanden habe, habe ich zwar den Führerschein, aber da kann ich noch kein Auto fahren.
100%.
Ne, und so sehe ich es halt auch beim Jagdschein. Ne? Also im Grunde erlangt man den Jagdschein und erlangt halt die gesetzliche Vorbedingung dafür, dass ich eine Waffe führen darf. Aber so richtig Jäger werden, da gehört da doch deutlich mehr Wissen dazu und mehr Erfahrung.
Hast du absolut recht, unterstreiche ich absolut. Auch wir, wenn wir länger ausbilden als 7 Tage oder 14 Tage, ja, bei uns geht die Ausbildung im Schnitt 4 Monate,
ja.
Ist das einfach so, dass auch wir keine erfahrenen Jäger produzieren, denn ist eins ganz klar, das ist ähnlich wie beim Jagdhund. Ich kann dem Jagdhund Sitz und Platz und Fuß beibringen,
ja.
Aber Erfahrung, die muss man mal eben sammeln, ja, und das geht auch bei uns nicht während der Jagdscheinausbildung. Aber die Jagd ist so umfangreich, dass ich einfach sage, man braucht eine gewisse Zeit, bis man die Hintergründe versteht. Es ist also nicht nur das, dass man weiß, wie bediene ich eine Waffe sicher, sondern es muss auch während der Ausbildung schon klar sein, wo macht es denn Sinn zu jagen und wo macht es keinen Sinn zu jagen.
Mhm.
Und da landen wir gleich bei dem heutigen Thema. das geht nahtlos ineinander über. Ja? Das heißt, ich habe das einfach gemerkt, dass die Leute zwar wissen, wie man eine Waffe sicher bedient, wie man ein Wärmebildgerät bedient und welche Hose man sich bei irgendeinem Jagdausrüster zulegt,
ja.
Aber sie wissen nicht, welche Konsequenz ihr Ansitz an dieser Stelle zum Beispiel jetzt gerade hat, dass da dieses Verständnis fehlt. Und das braucht einfach Zeit. In 7 Tagen kann ich sicher jedem Jungjäger oder angehenden Jungjäger beibringen, dass ein Stück Schwarzwild 44 Zähne im Dauergebiss hat und ein Stück Rotwild 34 und Reh 32 und so weiter. Das ist nicht die Kunst. Ja, aber das zu wissen, ist ja noch lange nicht das Handwerk.
Ja.
Das ist, sag ich mal, so meine Einstellung zu der Sache.
Das sind auch Sachen, die ich immer wieder vergesse, muss ich ehrlich gesagt zugeben.
Ja, genau. Und jetzt, da sind wir ja. Das Wesentliche, das weißt du aber natürlich aufgrund deiner jahrelangen Erfahrung, und dass ein Stück Schwarzwild 44 Zähne im Dauergebiss hat, das hast du nie wieder gebraucht.
Nee.
Es ist nicht praxisrelevant, aber das ist genau das, was in der Jägerprüfung oft geprüft wird und was dann in diesen, sag ich mal, in der kurzen Zeit der Ausbildung eben dann beigebracht wird.
Ja. Mhm. Kommen wir mal zu dem Thema. Jetzt frage ich dich mal, wie würdest du denn tagaktives Wild für dich definieren? Also ab wann, also klar, bei Tageslicht, aber sag mir mal, wann ist für dich Wild vernünftig tagaktiv?
Ja, die Antwort ist jetzt nicht mit 3 Worten, sag ich mal, beantwortet, sondern man muss das differenziert sehen. Tagaktiv ist das Wild mit Sicherheit den ganzen Tag ohnehin. Ja, nur wir sehen es nicht. Und wenn wir von tagaktivem Wild sprechen, dann meint man in aller Regel, dass Wild sichtbar ist.
Ja.
Ja, das heißt, ich kann das ganz einfach ja an der Wildbiologie vom Reh oder jetzt mal vom Rotwild festmachen. Ein Reh hat natürlich über die 24 Stunden 10 bis 12 Esungsintervalle. Das Rotwild hat in aller Regel so 4 bis 6 Esungsintervalle. Und das heißt, genauso oft muss es auch mindestens aktiv sein, ja, um das ganze System am Laufen zu halten. So, in aller Regel tut es das aber nicht. Kommen wir jetzt mal zum Beispiel Rotwild. Tut es das aber nicht 4 bis 6 Mal auf den Flächen, ja, wo es eigentlich sein sollte, also im Offenland, wo wir es als Jäger oder auch als Freizeitsuchende sehen würden. Denn es hat einfach damit Gefahr verbunden und traut sich an diese Stellen oft nicht mehr hin. Das hat verschiedenste Gründe. Ja. Aber aktiv ist es trotzdem. Und dann kommen wir ja zu dem Problem. Es ist nämlich aktiv, da wo es eigentlich nicht aktiv sein soll. Nämlich oft im geschützten Bereich, im Wald, hauptsächlich in jungen Beständen, wo es dann zu Schaden geht, ja. Und wir dann als Jäger später wieder in die unangenehme Erklärungsnot kommen, warum es im Wald zu so vielen Waldwildschäden kommt.
Ja,
Das fand ich jetzt ganz, also da zwei Dinge. Du hast gerade gesagt, beim Rehwild waren es wie viel
Esungsintervalle? 10 bis 12
Esungsintervalle. 10 bis 12. Ich fand das ganz interessant. Es gibt ja Dietzels Niederjagd und da gibt es eine wunderbare Tabelle und zwar mit der Beobachtungshäufigkeit von Rehwild über den Jahresverlauf und auch getrennt nach Geschlechter und Alter. Und da fand ich das ganz interessant, weil das war in einem Großgatter, haben die das Ganze untersucht und das Wild war also störungsarm, hat das gelebt, sage ich jetzt einfach mal. Und da fand ich das ganz interessant, dass man ja in den vegetationsarmen Zeiten, das heißt also im Winter, teilweise nur morgens und abends irgendwie vielleicht eine halbe Stunde hatte, wo die auf den Läufen waren und den Rest der Zeit haben die eigentlich geruht, also um Energie zu sparen. Ne? Wie passt das zusammen mit den Esungsintervallen?
Passt sehr gut zusammen, denn diese Esung, die Häufigkeit der Esungsintervalle, die ist auch natürlich an die Vegetationsperiode gebunden.
Ja.
Wir alle, und das lernen wir natürlich auch schon in der Jungjägerausbildung, dass Wiederkäuer gerade in den Wintermonaten, wo es naturgemäß draußen wenig Esung gibt, dass wiederkäuende Schalenwild auch sehr wenig Esung braucht. Es braucht nur eins umso mehr und das ist eben die Ruhe. Mhm. Das hat diese Untersuchung in diesem Gatter natürlich sehr gut gezeigt. Ja, denn dort hatte es keinerlei Störung oder vielleicht eine minimalste Störung. Ja, man spaziert immer mit einem Hund außen am Gatter entlang, aber das war es dann auch. Im Gatter keine Störung. Und dann brauchen die nicht viel Esung, sondern sie brauchen nur Ruhe und bleiben dann ruhig liegen. Mhm. Das ist aber in unserer heutigen Kulturlandschaft leider vielerorts nicht mehr möglich. Mhm. Ja, das heißt, der Pansen verkleinert sich ja, Spätherbst, Anfang Winter.
Ja.
So, und dann können sie im Prinzip oder müssen sie weniger Energie zu sich nehmen, werden sie dann aber beunruhigt, fällt es ihnen wahnsinnig schwer, die verbrannte oder verbrauchte Energie aufzunehmen, weil der Pansen eben stark reduziert ist.
Ja, ich glaube auch so, dass die Darmzotten sich, glaube ich, sogar zurückbilden. Mhm. Oder diese
Pansenzotten.
Pansenzotten, genau. Mhm. Ja, genau. Das ist auf jeden Fall schon ein sehr spannendes Thema.
Ja.
Was du gerade gesagt hast, fand ich auch sehr spannend. Ich war mal mit einem Wildbiologen unterwegs und der sprach eben auch nicht von tagaktivem Wild aus dem gleichen Grund, was du gerade genannt hast, sondern der hat gesagt, im Grunde würde er lieber von tagvertrautem Wild reden, ne? Weil er auch genau so sagt, dass das Wild ja sowieso also aktiv ist, aber eben unsichtbar für uns. Ne?
Ja.
Sag mal ganz kurz, was zu deinem Revier, wie groß ist das und was beherbergst du an Wild?
Wir haben aktuell ein klassisches Hochwildrevier mit den gängigen Schalenwildarten Rotwild, Schwarzwild, Rehwild. Hauptwildart ist bei uns das Rotwild. Nicht vom Vorkommen, da haben wir bestimmt auch noch mehr Rehe, das ist ganz klar, aber die Bewirtschaftung bei mir richtet sich ganz klar an dieser Wildart, am Rotwild eben aus.
Ja.
Ja. So in Summe haben wir 1400 Hektar bejagbare Fläche zusammenhängend.
Ja.
Und noch als kleine Besonderheit, dass der Großteil dieser 1400 Hektar befindet sich innerhalb einer Rennstrecke, nämlich der bekanntesten Rennstrecke der Welt, nämlich der Nordschleife.
Ich wollte gerade fragen, willst du das überhaupt sagen? Jetzt weiß ja jeder, wo du wohnst.
Ja, im Prinzip, ja, aber so viel Vertrauen habe ich doch an die Jägerschaft. Ja. Nee, ich mache ja auch, gehe auch mit allen ins Revier.
Ja.
Alles gut.
Also 1400 Hektar ist natürlich schon ordentlich. Ist das, ich sage immer, ich wollte gar kein Rotwildrevier haben, weil da wird tatsächlich immer alles dem Rotwild untergeordnet. Ne? Also man darf fast nichts machen mehr. So kenne ich das.
Oft stimmt das und dann bedingt gebe ich dir da auch recht, dass es deutlich schwieriger in einem Rotwildrevier auch seinen Schwarz- und Rehwildabschuss zu erfüllen. Ja? Ist ja ganz klar, ich muss natürlich immer berücksichtigen, wo steht das Rotwild, weil ich möchte ja möglichst wenig stören, denn es bringt mir nichts, wenn ich dann meinen vereinbarten Rehwildabschuss erfüllt habe und habe das ganze Rotwild vergrämt und kann dann diesen Abschuss nicht mehr erfüllen. Das macht alles keinen Sinn. Das heißt, es braucht schon noch mal mehr Fingerspitzengefühl, als wenn ich vielleicht jetzt nur ein Reh- oder Schwarzwildrevier betreue, ohne das natürlich abwerten zu meinen.
Klar. Die jetzt sage ich einfach mal ganz blöd, ich bin jetzt Privatier, ich habe jetzt ein 1400 Hektar Revier, ich habe aber nur am Wochenende Zeit, also so der Klassiker, ich gehe jetzt, ich sag mal, jedes zweite Wochenende raus, habe irgendwie mir von einem Kumpel Wildecke anlegen lassen und jetzt schieße ich, was der Jachtschein hergibt. Und das Wild ist aber irgendwie tagsüber nicht mehr zu sehen. So, was machst du jetzt anders?
Ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, den Privatier, den du gerade beschreibst, wir müssen jetzt erstmal noch konkretisieren, wie er denn genau jagt. In aller Regel aus meiner Erfahrung heraus, und das weiß ich, weil ich vielerorts auch zur Revierberatung gebucht werde und dann läuft das immer gleich ab. Ich mache erstmal quasi eine Inventur. Ja? Ich gucke mir erstmal alles an, bevor ich sage, ich komme als Messias um die Ecke und weiß genau, wo wir an welcher Schraube drehen müssen, dass es jetzt dann bergauf geht. Ja. Ich gucke erstmal an, wie jagt der Auftraggeber, wie ist die Revierstruktur, wie sind die Gegebenheiten. So, und meistens fällt eben das bei dem Typ Jäger, den du gerade ansprichst, auf, dass wenn der denn mal in sein Revier geht, dann geht der in aller Regel an irgendeine Waldwiese oder an, ins Offenland an eine Esungsfläche. Ja. Denn da sieht man ja das Wild viel einfacher. Dann ist es für ihn viel wahrscheinlicher, dass er in seinen ein oder zwei, drei Ansitzen, die er an diesem Wochenende macht, auch Beute macht.
Klar.
Und da macht man natürlich schon einen ganz groben Fehler. Denn an, genau an diesen Flächen sollte man natürlich nicht jagen. Ja, das sollte man tunlichst vermeiden. Das ist natürlich, wie es der Name schon sagt, eine Esungsfläche, die ist zum Esen für das Wild da und nicht als Bejagungshilfe für den Jäger.
Ja, das heißt, wo soll er denn dann jagen? Also ich habe jetzt klassisch, ich sage jetzt einfach mal, ich habe jetzt 50% Feld, 50% Wald, habe aber auch Wildäcker. Ich sage jetzt einfach mal 1% der, das wäre schon super dann, also 1% der gesamten Fläche habe ich jetzt an Wildäckern. Und da ist ja, das ist tatsächlich der Klassiker, da stelle ich meine Kanzeln auf. Das Wild kommt aus dem Tageseinstand, ich sag mal zur Dämmerung, morgens oder abends raus, geht auf den Wildacker und dann, je nachdem, jetzt zum Beispiel wahrscheinlich, dann würde ich ein Schmaltier schießen oder einen Schmalspießer. Das, was halt der Jagdschein erlaubt. So, wo würdest du das machen und wann?
Am besten, und so lehre ich das in meinen Jagdscheinkursen, sollte man das Wild, also generell jede Wildart, dort bejagen, wo sie potenziell auch zu Schaden gehen könnte.
Okay.
Ja, das heißt, Schwarzwild nach Möglichkeit im Offenlandbereich, im Grünlandbereich, an Feldfrüchten und das wiederkäuende Schalenwild nach Möglichkeit im Wald, an Verjüngungsflächen, Kulturen. Ja.
Du hast deine Revierstruktur so aufgebaut, dass du im Grunde das Wild abpasst zwischen Einstand und Esungsfläche.
Genau, genau. So im Prinzip, so kann man das verstehen. Ja, ich gucke ganz genau, wo hat das Wild seinen Tageseinstand? Ja, das hat es ja auch bei mir. Ne, natürlich habe ich das Ziel, tagvertrautes Wild, wie wir es vorhin genannt haben, zu erreichen. Das ist mein oberstes Ziel, dass ich das Wild in seinem natürlichen Lebensraum möglichst frei bewegen kann.
Ja.
Es ist aber natürlich auch bei mir nicht so, dass 24/7 das Rotwild auf einer grünen Wiese steht, sondern die sind natürlich auch im Wald. Nur die Dauer, die es bei mir auf der Esungsfläche verbringt, die ist mit deutlicher Wahrscheinlichkeit etwas höher vielleicht, als vielleicht in dem einen oder anderen Revier.
Ja. Ja.
So, und dann schaue ich immer, und das mache ich meistens nicht statisch, also von einem klassischen Hochsitz aus, sondern ich gucke, wo hält sich in der jeweiligen Jahreszeit oder wo zieht es im Wald das Wild auch hin? Ja, wo möchte es da quasi hin und dort versuche ich es dann zu bejagen.
Ja.
Da kann man sich ja prima auch mal mit einem Drückjagdbock oder mit einer einfachen Leiter behelfen.
Klar.
Das also, oder auch mal mit einem Zielstock. Gerade bei uns im Mittelgebirge geht das eigentlich sehr, sehr gut. Ja, man hat ein stark strukturiertes oder kupiertes Gelände. Das ist eigentlich da kein Problem, dass man da auch an den meisten Flächen irgendwo ausreichend Kugel fangen hat.
Ja, aber dann, also ich sage jetzt mal rein von der Logik her, das Wild zieht vom, ich sage jetzt mal abends, vom Einstand raus, will Richtung Esungsfläche und ich sitze jetzt auf dem Hochsitz oder auf dem Bock an so einer Kultur, was weiß ich, bin doch also im Bestand sozusagen und erlege jetzt da ein Stück, dann flüchten die ja nicht auf die Offenfläche, sondern die flüchten zurück in den Bestand, also die übrigen, vermute ich jetzt mal. Das heißt also im Grunde bleibt mir ja nur der Morgenansitz, wo das Wild von der Esungsfläche zurückzieht, oder?
Dann aber, wenn man das auf Morgenansitz macht, nee, im Prinzip tagsüber, weil wie wir schon gesagt haben, das Wild ist den ganzen Tag über aktiv. Auch Rotwild 4-6 Esungsintervalle, das ist auch aktiv, wenn ich es nicht sehe. Dann muss der Jäger, und das ist eben ein Teil unseres Handwerks, zu wissen, wo hält sich das Wild wann auf und ja. wo kann ich es möglichst sinnvoll wo bejagen.
Ja.
So, wenn ich das klassischerweise, Entschuldigung, da meldet sich gerade der Drahter.
Kein Problem.
Moment, ich mach mal kurz hier Mikro aus. Moment.
Kannst du ruhig anlassen, Drahter darf mitreden.
Der passt hier aufs Büro auf und wenn da schon mal jemand vorbeiläuft, dann... Geschäftsschädigen, der Hund. Ja, Entschuldigung. Also, wenn wir da jetzt ganz klassisch, wie es ein Großteil der Jäger natürlich machen, auf dem Morgenansitz, auf einer Kanzel sitzen, dann eignet sich da auf dem Morgenansitz immer der Rückwechsel am besten. Ja. Denn wenn das Wild bereits geäst hat, der Pansen ist voll, es zieht in den Einstand zurück, ja,
ja.
Und ich erlege dann ein Stück auf dem Rückwechsel, ja. nicht auf der Esungsfläche, sondern auf dem Rückwechsel.
Ja, ist klar.
So, dann hat das den Vorteil, dass ein Stück bleibt in aller Regel verendet liegen und die restlichen Stücke, die ja dann flüchten und abspringen, die stellen sich ja nicht ins Offenland, sondern in aller Regel stellen die sich dann eben in ihren Tageseinstand oder eben in den nächsten, ja. wo sie sich sicher fühlen. Der Pansen ist aber voll, das heißt, die müssen dort über eine längere Zeit nicht direkt anfangen zu schälen.
Ja,
ja.
Ja.
Und das ist eigentlich schon ein sehr großer Unterschied. Wenn man das umgekehrt macht, das heißt auf dem Weg zur Esungsfläche, der Pansen leer ist, das heißt, die wollen gerade esen
ja.
und ich erlege dann ein Stück und Rotwild ist ja nun mal eine sozial lebende Wildart, ja, das heißt, das sind 15 Stück Rotwild im Anmarsch, ein Stück erlege ich, die anderen 14 müssen esen. Da kann man sich vorstellen, was 14 Stück Rotwild, die beunruhigt sind, was die für einen Schaden machen. Ja?
Ja.
Da kann man einfach auch immer annehmen, dass wenig Wild, welches unter hohem Jagddruck leidet oder falsch bejagt wird, mehr Schaden verursacht als viel Wild, welches ich weitestgehend in Ruhe lasse.
Ja. Wenn ich jetzt, wie viel Kilo Raufutter braucht jetzt Rotwild als Beispiel?
Oh, jetzt hast du mich natürlich erwischt. Das war natürlich auch Teil meiner, wow. Jetzt muss ich, aber ich glaube, nee, es sind tatsächlich so um die 4 Kilo, kann man
ja,
sagen.
Okay. Ja. Weißt du, hast du im Kopf, wie groß idealerweise, oder wie groß?
Aber das ist, Moment, das ist der Durchschnittswert. Jetzt haben wir ja, Kälber, ne? Wir
ja,
haben
klar.
starke Hirsche und so, aber
ja, ja,
man
ja.
kann sagen, im Schnitt oder wenn man es jetzt theoretisch rechnet, kann man so von 4 Kilo Trockenmasse ausgehen.
Ja, aber wenn ich eben bei 50 Stück Rotwild dann eben von 200 Kilo Trockenmasse pro Tag ausgehe, das ist schon ordentlich eine Menge. Ne?
Eben, und dann, das erklärt uns auch natürlich die Wichtigkeit, den Zugang zum Offenlandbereich und auch dem Anlegen von Esungsflächen und auch Anlegen von Esungsflächen im Offenlandbereich.
Ja. Ja?
Denn wir sprechen die ganze Zeit von Waldwildschäden, aber wir leben in der Kulturlandschaft, das heißt, es gibt auch keine Wiese bei uns, die einfach niemand gehört, die halt einfach so da ist, sondern in aller Regel, zumindest bei uns, in den Mittelgebirgslagen, die Wiesen werden bewirtschaftet, die dienen nämlich der Heugewinnung.
Ja.
Und dann kommt irgendwann der Landwirt, und das ist ja zwangsläufig so, der hat ja auch ein Recht auf einen möglichst hohen Ertrag, sage ich mal, und dann auf einen Ausgleich, der sagt, ja, ist ja schön und gut, dass du sagst hier, dass Rotwild soll tagsüber auf der Wiese stehen, aber jetzt kann ich weniger Heu ernten. Ja. Das ist natürlich dann wieder auch Handwerk des Jägers, dass man versucht, da die goldene Mitte zu finden und dann die Schäden nach Möglichkeit, die unausweichlich sind. Ja, wer Wild im Revier hat, der wird auch am geminderten Ertrag irgendwo feststellen, dass Wild da ist. Das ist einfach so.
Ja.
Ja, und dann muss man halt gucken, dass man das so für alle erträglich verteilt, sodass jeder gut damit leben kann.
Was wäre für dich das Ideale an Wildesungsflächen im Verhältnis zur Reviergröße? Also wie viel Prozent würdest du sagen?
Ja, es gibt immer Prozentwerte. Man sagt ja so 1% der bejagbaren Fläche oder der bewaldeten Fläche und so. Ja, aber da bin ich eigentlich gar kein so Freund von. Da bin ich genauso wenig ein Freund von, wie dass man sagt, 4 Stück Rotwild pro 100 Hektar. Ja, das finde ich genauso falsch, denn man muss immer das große Ganze betrachten. Wie ist die Struktur? Wie sieht es auf diesen 100 Hektar aus? Es gibt 100 Hektar, die vertragen mit Sicherheit deutlich mehr als 4 oder 5 Stück Rotwild.
Ja.
Ja, und dann gibt es aber auch 100 Hektar, da ist es vielleicht besser, wenn da gar keins wäre.
Ja.
So, ja, so muss man das sehen. Und genauso ist es auch mit der Esungsfläche.
Ja.
Ja.
Die, also im Grunde reden wir jetzt von 3 Bereichen. Ich sage jetzt mal vom Einstand im Revier, von diesen Kulturflächen, Wegrändern, also wo ich Rotwild möglicherweise sehe, wo ich es auch dann erlegen sollte. weil ich es da eben nicht haben will, oder weil es da zu Schaden geht. Und von den Esungsflächen, beziehungsweise vom Offenland, ne? Also von Acker und dann eben auch von Esungsflächen. Mhm. Wie groß, kannst du sagen, wie groß ist bei dir der Einstand, also die Rückzugsfläche, wo du gar nicht reingehst und wo gar nicht gejagt wird?
Das kann ich dir ziemlich genau sagen, weil ich das im Zuge meiner Meisterarbeit, die hatte ich nämlich genau über dieses Thema geschrieben.
Deswegen bist du ja hier.
Ja, ja, genau. Da habe ich das genau. Ich müsste jetzt eben nur raussuchen. Ich habe jetzt die Seite nicht direkt, aber ich sag mal grob, habe ich das Revier in 50-50 aufgeteilt. Jetzt mal ganz grob. Ja. Dass ich sage, okay, hier habe ich eine Ruhezone für wiederkäuendes Wild, oder sag mal für das Rotwild jetzt bei mir, weil ich habe das dann nochmal unterteilt und Ruhebereiche für Schwarzwild.
Okay. Ja.
So habe ich das dann noch, ich habe das nochmal, kann ich dir vielleicht auch mal zukommen lassen, da eine Übersicht von der Grafik, wie ich das so farblich dargestellt habe.
Ja, ich komme nochmal vorbei, da hole ich mir das mal ab.
Ja, gerne, gerne.
Mit Getränk.
Gerne. Ja, gerne, so. Ich warte schon lange drauf, ja. Nehme ich dich beim Wort. Ja, also das ist so, ich habe da circa 50% vom Revier, würde ich sagen, beruhigt, ja, für Schwarzwild.
Redest du von der gesamten Fläche oder nur von Wald?
Nee, also das ist jetzt von der gesamten Fläche. Ja, ich muss das auch, das muss man auch wirklich erklären. Sonst denkt der Zuhörer jetzt, ja, Moment, ich habe hier 100 Hektar Pirschbezirk, wo soll ich denn hier einen Ruhebereich ein? Der hat ja gut reden mit seinen 1400 Hektar.
Genau.
So ist es aber tatsächlich nicht. Und ich möchte da nochmal sagen, auch wir haben ein Pachtrevier. Ja. Alles, was ich sage, lässt sich tatsächlich auch auf kleiner Fläche umsetzen. Das ist genau das Thema, was ich immer bei den Pro-Hand-Workshops, so heißen diese Weiterbildungsmaßnahmen, die ich da mache, erzähle. Das ist mir ganz wichtig, ja, dass wir Dinge aufzeigen, die jeder Begehungsscheininhaber, jeder Jagdpächter in seinem Pachtrevier umsetzen kann, ohne Großgrundbesitzer zu sein, ohne selbst Wald oder große Wiesenflächen zu besitzen. Ja, das muss umsetzbar sein, das Ganze.
Ja.
Und es ist schon viel damit getan, wenn man weiß, wo man jagt und wo nicht. Die drei Grundsäulen, sag ich mal, der Wildbewirtschaftung, die orientieren sich eigentlich immer an Ruhe, Esung und Einstand. Das sind die drei wichtigsten Säulen.
Mhm.
Ja? Und das versuche ich eben auch bei mir immer umzusetzen. Ich gucke, okay, habe ich genug Ruhe, oder die Wildart, hat die genug Ruhe, hat die genug Esung und hat die genug Einstand. Und wie ich dafür sorge, dass diese drei Säulen quasi im gleichen Maße in meinem Revier erhalten sind, das ist natürlich immer ortsverschieden. Da gibt es bis heute auch noch keinen. Es gibt natürlich tolle Bücher über Jagdrevierbewirtschaftung und natürlich gibt es das. Aber das ist alles nur sehr allgemein. Ja, man muss das immer auf die Örtlichkeit beziehen. Denn es ist so unterschiedlich stellenweise, auch innerhalb der gleichen Region bei uns. Ja, ich habe hier vorher schon quasi diese Reviere, die ich vorher als angestellter Berufsjäger betreut habe, die haben quasi an das Revier, welches wir jetzt selbst bewirtschaften, angegrenzt. Und es waren ganz andere Reviere, eine ganz andere Struktur, viel weniger Rotwild, mehr Rehwild, kleinerer Waldanteil, mehr Feld. Ja,
ja.
Also, da muss man mal gucken. Ja.
Wie viel musst du an Rotwild erlegen im Jahr? Was steht bei dir auf dem Plan?
Wir haben die Abschussvereinbarung vom Rotwild. Man muss dazu sagen, diese 1400 Hektar, das sind im Prinzip zwei Reviere. Ja? Auch die Meisterarbeit, ich gehe jetzt mal von der Hälfte des Revieres aus.
Ja. Ja,
da haben wir 17 Stück Rotwild auf dem Abschussplan, die erlegt werden sollen. Ja.
Jetzt machen wir mal ganz konkret. Also jetzt ist ja gerade die Zeit für Schmaltiere und Schmalspießer.
Ja.
Wie erlegst du die und wann? Also fängst du jetzt auch tatsächlich so früh wie möglich an oder wartest du bis Mai oder wie machst du das?
Ja, ich versuche jetzt schon, also jetzt ab 1.5. beginnt bei uns in Rheinland-Pfalz die Jagdzeit auf Schmaltiere und Schmalspießer.
Mhm.
Schmalspießer erlege ich zum jetzigen Zeitpunkt noch keine, einfach weil ich der Meinung bin, da scheinen sich ja die Geister, aber ich bin eben der Meinung, dass ich jetzt noch nicht allzu viel über die Qualität von einem Schmalspießer sagen kann, ja, denn es kann durchaus sein, ein spätgesetztes Kalb quasi, also ein spätgesetztes Hirschkalb, hat sich ja noch nicht so entwickelt, ja, das heißt, die selektieren wir lieber später dann und nicht zu Beginn der Jagdzeit. und konzentriere ich mich jetzt aber im Mai auch schon auf die Schmaltierbejagung. Genauso wie beim Rehwild auch die Schmalrehbejagung bei mir im Mai absolut im Vordergrund steht. Ja. Denn, und das ist ja kein Geheimnis, das sollte auch jeder in seiner Jägerausbildung gelernt haben, ein Rehbock, ja, den können wir auch im vorangeschrittenen Jahr noch ganz einfach ansprechen.
Ja.
Ja, so, somit mache ich das jetzt halt direkt zu Beginn.
Ja, das finde ich zum Beispiel super, bei den Schmalrehen in Niedersachsen zum Beispiel ja ab 1.4. Ich glaube gar nicht, dass man das ab 1.4. muss, weil jetzt ist zum Beispiel, ich war jetzt noch draußen, direkt Anfang April und habe dann auch gesehen, dass sie noch sehr eng beieinander sind. Also die Ricken haben noch nicht diese, also beziehungsweise die Tracht ist noch nicht so groß, dass man die so super gut unterscheiden kann. Also es ist unglaublich, was die für einen Volumenfortschritt machen, wenn es dann zum Ende Richtung Setztermin geht. Ne?
Ja.
Aber man kann halt in jedem, also die, man sieht ja auch die Vegetation. Ich bin jetzt einmal von Ost nach West gefahren durch Deutschland und habe dann gesehen, wie weit wir hier am Niederrhein, es ist fast alles grün. Und ich war jetzt vorher hier Kasseler Berge, Göttingen, da war doch alles braun. Da waren also nur manche Knospen schon so ein bisschen aufgegangen.
Ja.
Und so ähnlich unterschiedlich ist es ja auch mit dem Wild. Das heißt, also das Wild ist ja auch unterschiedlich weit. Ne?
Ja, ganz genau so ist das. Und ich glaube zum Thema Rehwildbejagung im April, ich glaube, da haben wir auch vor ein paar Jahren schon mal
einen
Podcast oder was
genau.
zu gemacht. Ja, genau, ich erinnere mich.
Deswegen, das finde ich immer ganz, ganz spannend, aber man hat eben als Jäger die Möglichkeit, also man kann ja für sich das entscheiden. Man kann, ob ich das jetzt dann Anfang April mache, Mitte April oder Anfang Mai, das ist ja dann mir überlassen.
Bin ich dabei und das ist ein weiterer Punkt, warum es so wahnsinnig wichtig ist, Ralf, dass wir als Jäger unser Handwerk verstehen. Eigentlich, wenn man es mal so nimmt, bräuchten wir als Jäger überhaupt keine gesetzliche Jagdzeit.
Ja.
Wenn wir unser Handwerk verstehen und wissen genau, okay, das kann ich jetzt nicht erlegen, das hier brauche ich jetzt, muss ich besonders viel Ruhe halten und so, das wäre alles nicht vonnöten, wenn gewährleistet wäre, dass jeder Jäger sein Handwerk versteht.
Ja.
Das geht natürlich nicht, ja, das weiß ich auch, aber so ähnlich ist das mit der Jagdzeit im April auch. Da war ein Riesenaufschrei, verstehe ich bedingt, denn wir haben die längste Jagdzeit in ganz Europa. Ja, jetzt kann man sagen, wir kriegen unsere Abschüsse immer noch nicht erfüllt, aber es geht ja gar nicht drum unbedingt, dass man seine Abschüsse erfüllt bekommt, sondern man möchte es vielleicht auch, man möchte auch Fehler vermeiden, ja, die vielleicht anderswo passieren können. Ja, sagt man vielleicht auch, okay, wenn anderswo die Vegetation jetzt schon so weit fortgeschritten ist, dass ich da sicher Ricke von Schmalrehen immer unterscheiden kann, ja, dann ist es doch wirklich vielleicht sinnvoll, dass ich dann sage, ich mache einen Intervall bereits im April.
Ja.
Und lass dann an anderer Stelle Ruhe. Das ist ja jedem Jäger selbst überlassen.
Genau.
Das heißt ja nicht, dass ich von 1. April bis 31.01. durchjagen muss.
Ja. Genau. Oder ich konzentriere mich auf die Straßen zum Beispiel. Ne? Also dass ich an den Straßen anfange und dann sage, da konzentriere ich mich jetzt drauf und mache später. Mhm. Ich behaupte jetzt mal ganz provokant, wenn es keine Trophäenträger gäbe, bräuchten wir auch keine Jagdzeiten.
Ja.
Aber das ziehe ich wieder zurück. Ich will jetzt kein Fass aufmachen, was ich nicht bedienen kann.
Nee, gut. Dann schweifen wir wahrscheinlich auch zu sehr
ja,
ab.
Ja, ganz genau.
Aber machen wir waren auch jetzt beim Bier dann.
Ja. Wir waren gerade bei dem Schmalspießer, den du erst später erlegst, um einfach zu gucken, wie entwickelt er sich. Ne? Also die sind ja jetzt, die Schiemen, hast du gerade gesagt, Schiemen noch lange und dann weiß man jetzt noch nicht genau, wo geht der eigentlich hin, die Reise. Jetzt habe ich es aber auch noch so, dass ich ja jetzt auch immer noch größere Verbände habe beim Rotwild. Das heißt also, und ich sag mal, im Idealfall ist es ja so, dass man irgendwas entnimmt, wo ich jetzt hier Alttier, Schmaltier, Kalb habe und dann, beziehungsweise, oder jetzt eben Schmaltier, Kälber sind ja noch nicht gesetzt, aber wo jetzt Alttier, Schmaltier, vielleicht auch noch der Schmalspießer dabei.
Gynopedium übrigens ist da der Fachbegriff für. Das ist diese
Dreierkonstellation.
Genau.
Okay, super. Mhm. Aber das habe ich ja nicht immer, sondern es kommen ja dann auch mal größere Verbände. Das heißt also, wo ist für dich die Grenze, wo schießt du dann nicht mehr rein?
Ja, jetzt, das ist ja dieses Reinschießen ist ja auch nur noch quasi so ein Argument von, wenn ich irgendwo im Offenlandbereich oder an der Esungsfläche jage, wenn ich jetzt auf dem Wechsel jage oder dort jage, wo das Wild ja nicht sein soll.
Ja.
Dann ist es ja völl unerheblich, ob da, sag ich mal, 3 Stück Wild mich anwechseln oder 25. Denn da sollen sie ja nicht sein. Das heißt, je mehr Zeugen dabei sind, im Prinzip umso besser. Ja. Klar muss nur sein, und das wäre mir an der Stelle wichtig zu betonen, dass auch für den Profi es nahezu unmöglich ist, in so einem großen Sozialverband das Alttier dem Kalb sicher zuzuordnen. Und das muss einfach klar sein, ja, dass man das sagt, wenn da so ein großer Verband anwechselt, sag ich mal, jetzt ab September, sag ich mal, im Herbst, Winter, ja, dann ist da der erste Schuss natürlich in aller Regel, wenn der aufs Kalb erfolgt, dann, ja, dann kann ich da jetzt nicht denken, ich schieße eine Doublette. Ist jetzt im Frühjahr natürlich noch was anderes, ja, da sind keine Kälber da, und wenn, dann sind sie natürlich noch nicht frei,
ja,
so. Ja, das heißt, da verbietet sich das eh. Da schießt man dann entweder ein Schmaltier oder, wer das dann in seinem Revier möchte, ein Spießer. Und meistens war es ja das dann auch. Ja, auf dem Wechsel oder im Wald hat man meist nicht, sag ich mal, die Gelegenheit, dann ein zweites Stück noch zu erlegen. Also ja, oft nicht.
Beim Rotwild gibt es ja ein sehr, sehr schönes Beispiel, was die meisten kennen, ist Grafenwöhr oder auch andere Truppenübungsplätze, also da, wo im Grunde der Mensch ausgesperrt ist. Mhm. Da sieht man ja tagaktives Wild, tagaktives Rotwild auf den Flächen den ganzen Tag über. Mhm. Wie sieht das bei dir aus? Ist das ähnlich oder ist das ein bisschen weniger so?
Nee, also ich würde jetzt mein Revier nicht mit einem Truppenübungsplatz vergleichen. Klar, das geht nicht. Das ist auf einem Truppenübungsplatz, auch wenn man doch einige Dinge, die zu Zeiten von Ulrich Maushage dort umgesetzt wurden und funktioniert haben, da kann man doch einiges auch auf, sag ich mal, auf die Reviere draußen projizieren. Das ist nicht so, ne, dass man es immer abtut und sagt, ach nee, das ist ja nichts anderes als ein Gatter und da kann man draußen gar nichts so machen. Das stimmt so nicht ganz, so sehe ich ein bisschen anders. Da kann man sehr wohl was für sich draußen mitnehmen, aber die Situation auf Grafenwöhr kann man nicht mit meiner vergleichen. Ja, denn dort, die wissen genau, das ist Militär, was sich dort bewegt. Da ist also kein Freizeitsuchender, sag ich mal. Da ist in aller Regel kein, das ist kalkulierbarer, glaube ich, der Militärbetrieb für das Wild.
Ja.
Das denke ich schon, ja.
Man sieht das ja teilweise brumpften zwischen den Panzern. Das sieht ja unglaublich aus. Da gibt es ja unglaubliche Aufnahmen, ne?
Genau, und das ist auch wichtig für jeden Jäger, dass alles, was kalkulierbar ist, für das Wild im Prinzip keine Störung darstellt. Und das ist ja eine ganz klare Sache, dass der Jäger eigentlich oft der größte Störfaktor ist, wenn er nicht weiß, was er gerade tut. Deshalb ist das so wichtig, dass wir wissen, welche Auswirkung unser eigenes Handeln gerade hat. Ja, das ist wahnsinnig wichtig, denn in aller Regel ist es ja so, dass der Jäger sich zu einer Unzeit im Revier bewegt, wenn alle anderen schon weg sind. So, Entschuldigung für die kleine Pause. Ich habe die Hunde jetzt nur mal zu mir hier in den Büroraum reingeholt. Dann sehen die nicht mehr, wer da draußen alles vorbeiläuft.
Ja. Ich musste den Dackel auf der Drückjagd auch immer in den Rucksack tun, nicht außerhalb. Genau. So war das.
Jetzt waren wir bei Grafenwöhr und bei mir mit der Störung.
Genau, im Vergleich. Genau.
Ja, also das ist so, dass der Jäger sich einfach oft zu Unzeiten, sage ich jetzt mal, im Wald bewegt, wenn auch der Erholungssuchende eigentlich schon zu Hause ist in aller Regel. Ja, das heißt, das Wild weiß ganz genau, was sich auf den Hauptwirtschaftswegen im Wald abspielt. Die kennen das genau. Die sind vielleicht schon in ihrem Tageseinstand und hören genau, aha, da vorne unterhalten sich zwei oder da spielt einer mit seinem Hund und die laufen über den Schotter und dann kommt das da vorne um die Kurve, geht an uns vorbei, wird leiser das Geräusch und verschwindet vorne links um die Kurve.
Ja.
So, das ist also kein Problem. Wenn das genau so täglich mehrfach passiert, weiß das Wild das und verhält sich dementsprechend entspannt. Sobald man aber 2 Meter abseits des Weges geht, ist das für das Wild nicht kalkulierbar, denn da ist kein Weg und das Wild weiß nicht, ist der jetzt wegen mir da oder geht der Pilze suchen oder will der einen Baum umarmen oder was macht der da, ja, das weiß das Wild nicht, so. Ja. Und da gehe ich auch immer scharf mit den Jägern ins Gericht. Nicht, weil ich die Jäger nicht mag, ganz im Gegenteil, sondern einfach nur, weil uns das klar sein muss. Ja, ich erlebe das ja oft, wenn ich in meiner Freizeit zivil gekleidet, also nicht in grün, mit meinen Hunden irgendwo spazieren gehe und dann trifft mir auch schon mal ein Jäger und dann ist man nicht direkt selbst als Jäger zu erkennen. Und dann, wie die sich oft aufführen, ja, und dann hier machen so einen Hund an die Leine. Meine Hunde achte ich natürlich peinlichst genau darauf, dass die immer wirklich auf dem Weg bleiben, denn ich verhalte mich in anderen Revieren ganz genauso, wie ich es auch bei mir selbst tue. Aber ja, das fällt mir immer auf, dass Jäger wahnsinnig viel Wert drauf legen, dass die Hundespaziergänger ihre Hunde anleihen und dass die auf den Wegen bleiben. Und sie selbst denken dann, dass das Wild völlig d'accord damit ist, wenn sie quasi nur, weil sie einen grünen Mantel anhaben und einen Hut, dann abseits der Wege rumpirschen, ja, zu Unzeiten. Und das wäre dann aber völlig okay. Also das Bewusstsein, das muss schon da sein, dass wir damit jede Menge kaputt machen, und zwar mehr als der gesittete Hundespaziergänger oder Fahrradfahrer, ja, der auf dem Hauptwirtschaftsweg da seine Runde dreht.
Ja. Das fand ich auch immer in Berufsjäger gepflegten Revieren, sage ich jetzt einfach mal, oder in gut gepflegten Revieren immer toll zu sehen, wenn die Kanzeln so aufgebaut waren, dass man die Ansitzeinrichtung betreten und wieder verlassen kann, ohne dass es das Wild bemerkt. Also das
ganz
fand ich immer ganz klasse.
Ne? Ja, ja, genau. Also ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, das erlebe ich auch ganz oft, gerade bei der Revierberatung, oft klassischerweise, die Kanzeln stehen direkt am Waldrand, mit dem Rücken am Waldrand, und man guckt raus aufs Offenland, auf die Wiese. Man hat oft gar keine Chance, ja, oder da ist eine Esungsfläche und mitten auf der Esungsfläche dann quasi die Kanzel. Das ist also unmöglich, denn weiß ja jeder, wie oft sieht man Wild, aber es ergibt sich vielleicht gar nicht die passende Situation. So, jetzt ist das Wild aber viel länger da, wie ich vielleicht sitzen möchte oder kann, möchte abbaumen. Ja, wie mache ich das? Ja, und es ist ganz klar, dass man guten Jäger erkennt man meiner Meinung nach auch immer daran, an der Art und Weise, wie er abbaumt und nicht wie er aufbaumt. Denn auch der gierige Jäger, der baumt in aller Regel sehr leise auf, der möchte nicht bemerkt werden, weil der will ja erstmal Beute machen. So, jetzt hat man mit dem da 2-3 Stunden gesessen und er kam nicht zu Schuss. Und wenn dann der Frust so gestiegen ist, dass er dann laut abbaumt, die Kanzeltür zumacht, das Schloss von der Kanzel klack, so da wegpoltert, dann weiß ich schon ganz genau, der hat nicht wirklich viel für die Ruhe oder für das Komfortempfinden vom Wild übrig, sondern der war am Anfang wirklich nur leise, weil er seinen eigenen Jagderfolg im Fokus hatte.
Ja, klar.
Ja.
Das ist auch etwas, was ich gerne immer wieder aufs Tablett bringe, weil ich das ganz oft mitkriege, dass Leute sagen, ja, ich habe da halben Wind, der ist okay. Oder ich habe zwar Rückenwind, aber die Kanzel ist irgendwie 38 Meter hoch und dann macht das nichts. Und dann bin ich aus dem Wind raus und so weiter. Ne? Oder man guckt irgendwie auf den Grovi, also auf die Großwindanlage und sagt, ah, okay, ich habe Ostwind, also kann ich mich da hinsetzen, weil da ist ja Ostwind. Und da sage ich halt auch mal, man muss für jede einzelne Einrichtung immer gucken, wie ist da der Wind. Man sieht das ja mal ganz gerne. Wir haben ja auch mal einen schönen Film gemacht, so mit so diesen Seifenblasen, und man dann sieht, wie der Wind plötzlich zwar am Anfang gut ist, aber plötzlich dreht er ab und dreht mal irgendwo auf die Fläche hin. Ne? Also das ist, gerade bei Rot- und Schwarzwild ist das eminent wichtig.
Absolut, absolut wichtig. Genau wie du sagst, Rot- und Schwarzwild ist das wahnsinnig wichtig. Ich würde sagen, bei Rotwild sogar noch am meisten. Ja, Schwarzwild ist vielleicht schon ein bisschen härter am Nehmen. Die zeigen sich vielleicht am gleichen Tag nicht, aber die verlassen nicht direkt das Revier, sage ich mal. Beim Rehwild, die kommen ja oft dann 2 Stunden später schon wieder an den gleichen Platz. Aber ganz genau, das ist eben wichtig, dass ich auch da weiß, wie verhält sich der Wind. Ja. Und das auch schon bei der Positionierung der jachtlichen Ansitzeinrichtung berücksichtige.
Wir haben jetzt sehr viel über Rotwild gesprochen. Wie unterscheidet sich das Schwarzwild im Verhalten? Oder jetzt, wenn ich das, weil das ist natürlich, es schießen sowieso jetzt, ich würde mal sagen, 99% der Jäger schießen Schwarzwild bei Nacht, weil jetzt die Technik natürlich alles hergibt, und es ist ja, unheimlich einfach geworden. Ne? Also ich muss nicht mehr viel wissen, sondern ich habe mein Wärmebildgerät und ich sehe alles, was Puls hat, von der Maus bis zum Brummtisch. Und trotzdem finde ich, also ich finde es unheimlich faszinierend, gerade Schwarzwild eben bei Licht zu sehen. Also das ist einfach total klasse, das einfach zu beobachten, beziehungsweise weil es eben so selten ist. Wie kriege ich das Schwarzwild dazu, dass es vielleicht noch bis in die Morgenstunden da ist, beobachtbar ist oder aber früher rauskommt aus dem Einstand?
Ja, auch das ist überhaupt gar kein Hexenwerk. Das kann ich größtenteils auch mit meinem eigenen Verhalten, mit meinem eigenen Jagdverhalten steuern. Ja, nur jetzt müssen wir auch da wieder ehrlich zu uns selbst sein, mit dem Großteil der Jägerschaft. Wie sieht das denn aus? Es werden Kehrungen angelegt im Wald. Die werden mit Funkkameras bestückt und man sitzt vielleicht sogar im Jagdhaus und die Kanone, die ist schon durchgeladen, eingestochen. Nein, das war jetzt natürlich überspitzt gesagt, aber ja, du weißt, was ja, ich meine. Ja? Ja, ja, man ist absolut fertig, man steht in den Startlöchern, man wird auf dem Smartphone informiert, sobald die erste Sau auf der Kehrung erscheint. Dann setzt man sich in seinen Polaris, knattert mit dem Ding durchs ganze Revier und egal wann das ist, man fährt dorthin, erlegt ein Stück Schwarzwild oder zwei. Ja, die Technik macht es ja mittlerweile möglich. Ja. Ja, und dann fährt man wieder zurück und freut sich, dass man Handwerk ausgeübt hat, ja, und steckt sich dafür einen Bruch an den Hut. Wir müssen aber ehrlich sein, ja, dass das Erlegen von Schwarzwild an der Kirrung, sag ich mal, das ist jetzt nicht unbedingt eine Heldentat. Ne? Das ist nicht. Ich möchte das nicht abwerten, wenn da jemand Freude dran hat. Und ich möchte auch nicht die Kirrjagd in Frage stellen, ganz und gar nicht. Nur, es ist leider Gottes das, was landläufig am meisten ausgeübt wird und dann noch an der falschen Stelle leider. Ja, wenn ich diese Kirrjagd im, sag ich mal, neben dem Rotwild, jetzt sind wir natürlich kurz wieder beim Rotwild, aber wenn ich die im, neben dem Rotwild Haupteinstand betreibe, dann kann ich so viel kaputt machen. Ja, dann störe ich wahnsinnig viel. Ja. Bei der Schwarzwildjagd muss man auch einfach gucken, zumindest mache ich das so. Jetzt habe ich den Vorteil, ich habe Wald und ich habe Feld, ja, also Wald- und Offenlandbereich. Jetzt versuche ich natürlich, das Schwarzwild möglichst im Wald in Ruhe zu lassen. Denn das Schwarzwild macht mir im Wald erstmal gar keinen Schaden. Wir bejagen trotzdem Schwarzwild sehr intensiv, machen aber auch das dort, wo es potenziell zu Schaden gehen könnte. Und das ist im Offenlandbereich. Denn im Wald macht mir das Schwarzwild nichts kaputt.
Ja. Ja? Legst du trotzdem Kirrung an, also um irgendwie zu wissen, wie viel da ist oder was da ist?
Ja, nee, man muss mal vorsichtig sein. Wir haben in Rheinland-Pfalz haben wir ein Fütterungsverbot. Ja, wir dürfen Schalenwild nicht füttern. Wir haben eine Landeskehr- und Fütterungsverordnung. Da steht auch ganz genau drin, wie viel Kehrung man anlegen darf, mit was gekehrt werden darf. So. Und das ist auch alles okay so. Das machen wir auch. Da halten wir uns auch an den gesetzlich vorgegebenen Rahmen. Wir legen Kehrungen im Wald an. Ich benutze die tatsächlich eher als Beschäftigungstherapie. Selbstverständlich jagen wir auch schon mal an einer Kehrung, aber auch da mache ich es dann einzelfallabhängig. Ja, es ist vielleicht auf der Kamera mal ein stärkerer Keiler, der Freude macht. Ja, so, dann kann da mal einer hin und kann den dort gezielt bejagen, diesen Keiler.
Ja.
Dann braucht man mal eine Sau für die Küche, fürs nächste Grillfest oder irgendwas. Dann kann man das ja auch machen. Ja, aber es ist auch da wichtig, dass man sich im Vorfeld Gedanken macht, wo lege ich diese Kehrung an und wo ist ein möglichst störungsarmes Jagen an dieser Kehrung möglich. Und ansonsten ist es mir an den Kehrungen, an denen gerade jetzt nicht gejagt wird, ist es mir ein willkommener Nebeneffekt, dass ich damit das Schwarzwild im Wald eine gewisse Zeit lang beschäftigen kann. Mhm. Ja? Das heißt, jede Minute, die es eben im Wald steht, dieses Stück Schwarzwild, ist es nicht im Offenlandbereich und überlegt, da vielleicht die Grasnarbe umzudrehen.
Ja. Das heißt aber, was so diese Tagvertrautheit, Tagaktivität angeht, liegt bei dir natürlich der Fokus beim Rotwild.
Auch beim Schwarzwild, aber das Schwarzwild ist natürlich dementsprechend, weil es im Wald weitestgehend nicht oder sehr wenig nur bejagt wird, sehe ich des Öfteren natürlich auch Schwarzwild bei mir durch den Wald ziehen vertraut. Ja, oder ja. Einfach im hohen Holz tagsüber liegen. Ja?
Ja,
das ist ja ein Bild, was viele gar nicht mehr kennen, weil viele nur noch, im Prinzip viele haben ja so angefangen zu jagen. Ja, die machen ihren Jagdschein oder legen ihre Jägerprüfung ab, bekommen ihren Jagdschein und dann ziehen sie mit Wärmebildtechnik los und kennen ja nur noch dieses Bild. Aber das ist auch ganz klar, Schwarzwild, da wo sie Ruhe haben und nichts zu befürchten haben, brauchen die keine Fußballfeld, große Brombeerhecke oder Schwarzdornverhau, sondern die liegen auch durchaus im offenen Holz, ja, im hohen Holz, in einem Hang vielleicht, wo jetzt tagsüber keiner querfeld einläuft oder wo nicht direkt der nächste Weg vorbeigeht oder ein Weg, der nicht ganz so hoch frequentiert ist. Da liegen die auch.
Die Sonne schön reinscheint.
Ja, genau. Übrigens, an der Stelle möchte ich das mir auch wichtig zu erwähnen, dass da nicht irgendwie ein falscher Gedanke aufkommt, wer bei mir auf dem Instagram-Profil mal schaut, bei Outkeen oder bei Berufsjäger Daniel Bastian, alle Aufnahmen, Fotos oder Videos, die dort sind, die habe ich selbst gemacht, aber alle vom Weg aus. Also okay. Das ist mir wichtig. Auch ich halte mich an diese Regeln und denke, nur für ein cooles Foto fange ich jetzt nicht an, da die Einstände gezielt aufzusuchen. Ja, das kommt mir da nicht in den Sinn. Ja.
Ja. Was ist denn deine Erfahrung, wie schnell reagiert denn das Wild, wenn man das richtig behandelt? Das heißt also, ich übernehme jetzt ein Revier und da wurde vorher, ich sag mal, da hat man sich schlecht verhalten. Das heißt, ja. Ich habe es in die Nacht gedrückt und jetzt verhalte ich mich richtig. Wann sehe ich denn die ersten Erfolge?
Das kann ich jetzt nur an meinem Beispiel festmachen, ja. Aber da habe ich eben nun mal einen Erfahrungswert, denn es war ja genau so, dass wir vor 5 Jahren dieses Revier übernommen haben, war die ganz klassische Situation, wie ich sie oft bei der Revierberatung vorfinde. Es war, dass dieses Revier oder diese beiden Reviere waren übersät mit sehr hochwertigen Kanzeln, Schlafkanzeln. Oft an vielen Esungsflächen, sogar 2 Kanzel, dass man quasi je nach Windrichtung auf alle Fälle dort jagen konnte. So, diese Kanzeln waren ausgestattet auch noch mit Kanzelheizungen und dass man, dann war mir schon klar, ohne dass mir jemand gesagt hat, wie da vorher gejagt wurde, ist doch klar, dass man da abends aufgebaumt hat und dann bis morgens durchgesessen hat mit einem möglichst hohen Komfort. Und ja, dann wird da natürlich alleine damit schon sehr viel kaputt gemacht. Das heißt, das war sehr spürbar, als ich in das Revier kam, tagvertrautes Wild gab es de facto nicht. So, es war auch relativ wenig Wild da, muss man sagen, weil, kannst dir vorstellen, da geht eine Rennstrecke um den großen Teil des Reviers, das ist kein Gatter, denn der Zaun ist an vielen Stellen nicht existent, das heißt, da findet auch ein gewisser genetischer Austausch statt, aber trotzdem ist es ein bisschen sensibler natürlich zu behandeln, als wenn da jetzt keine Rennstrecke ist, wo das Wild ungehindert oder sag ich mal barrierefrei wechseln kann. Mhm. So, also habe ich mir erstmal zum Ziel gemacht, die ganzen Kanzeln abgebaut, containerweise alte jagdliche Einrichtungen abgebaut, weg mit diesen Schlafkanzeln und habe quasi für unser Revier, für meinen Freund und Geschäftspartner, der Pächter ist dieses Revieres, oder dieser beiden Reviere, ja, und die Begehungsscheinhaber ein Regularium geschrieben, einfache Verhaltens, quasi wie ein Ehrenkodex für uns selbst, an den wir uns alle halten, ja, zum Beispiel, dass ab der Dämmerung der Wald nicht mehr betreten wird von uns, also von den Jägern, wir fahren da nicht mit dem Auto spazieren, wir machen da keine Ansitze, die stören, ja, das heißt, keine Nachtjagd im Wald, das war schon mal ein wesentlicher Punkt, so. Dann hat das so, ich sag mal, das hat so ungefähr ein gutes Jahr gedauert, bis dann das Rotwild angefangen hat, sich tagsüber öfter im Offenland zu zeigen. Jetzt hatte das aber den Effekt, dass dann die nicht jagende Bevölkerung quasi... Genau, Landwirte, Privatwaldbesitzer, Gemeinderatmitglieder, ja, die haben dann plötzlich gesehen, oh, Moment, seit dieser Daniel Bastian, der besagte Berufsjäger hier ist, ich glaube, der hat Wild ausgesetzt, denn der hat hier alle Kanzeln abgebaut, dann ist bei denen, hat das zur Schlussfolgerung geführt, wir jagen nicht mehr, dann hat es noch ein Jahr gedauert, dann hat das Rotwild plötzlich auch am Tag auf der Wiese gestanden und noch mal ein halbes Jahr später hatte das vor einem Schlepper oder vor einem Auto, wenn man vorbeigefahren ist, nicht mehr die Scheu, sodass sie sogar mal stehen geblieben sind. Dann haben die gesagt, Moment, das gibt's doch gar nicht, das ist zahmes Wild, der muss ausgesetzt haben, das habe ich natürlich nicht, ja, da bin ich auch überhaupt gar kein Freund von, da spreche ich mich gegen aus und habe dann natürlich sofort angefangen auch aufzuklären, bin zur Gemeinderatssitzung gegangen und weil ich das verstehe, ja, da ist Aufklärungsarbeit notwendig, das sind wir als Jäger gefragt, auch das zähle ich zu unserem Handwerk, dass wir in der Lage sind, die nicht jagende Bevölkerung insoweit zu schulen, dass sie das nachvollziehen können, ja, weil das sind die Landbesitzer, die entscheiden später auch. So, und dann haben die gesagt, ja, Moment, Hochsitze abgebaut, du gehst nimmer zur Jagd oder ihr geht nimmer zur Jagd, jetzt steht das Wild schon tagsüber auf der Wiese, das hat bei denen zur Schlussfolgerung geführt, dass sie dachten, der Wald ist so voller Wild, da ist kein Platz mehr, jetzt müssen sie am Tag schon auf der Wiese stehen. Mhm. So, also habe ich da in aller Einfachheit, ich habe da keinen hochwissenschaftlichen Vortrag gehalten, sondern ganz einfach wildbiologische sag ich mal, Grundkenntnisse vermittelt, ja, dass es völlig normal ist, dass da 10 oder 15 oder 20 Stück Rotwild stehen, denn Rotwild ist nun mal eine sozial lebende Wildart, die immer im Rudel vorkommt, ja, optimalerweise. Das weiß der Nichtjäger ja gar nicht. So, im Gegensatz zum Reh, ne, welches natürlich als Einzelgänger lebt, so nur im Winter mal in Sprüngen lebt. So. Also das musste erstmal verstanden werden. Und dann eben ganz wichtige Thematik war dieses: Es muss von uns allen, nicht nur von uns Jägern, das Ziel sein, dass das Rotwild tagsüber vertraut auf der Wiese steht, weil es dann in dem Wald, in eurem Wald, so habe ich es zu den Privatwaldbesitzern halt gesagt, in der Zeit nicht zu Schaden geht. Ja? Das Wild wird da sein, wir können uns nicht ausrotten. Ja? Das heißt, wenn wir aber, und wir wollen es auch nicht
wir ausrotten. Wir wollen es nicht, wollte ich gerade sagen.
Weder wir und die Eigentümer wollen es ja auch nicht ausrotten. Ja. Da sind wir alle d'accord hier. Ja? Keiner will hier irgendeine heimische Wildart ausrotten.
Das heißt, wenn ich richtig gerechnet habe, dann ist es im Grunde so, dass es nach 2 Jahren das Ziel erreicht war. Also
ja, das Ziel, ich sag mal so, dann haben wir gemerkt, wir haben die erste Ernte einfahren können, so will ich mal sagen. Ja?
Ja.
Und dann ist das natürlich ein ständiger Prozess. Das heißt, das Ziel fürs Erste erreicht, ja. Wenn ich dann aber, sag ich mal, dieses Regularium nicht einhalte, sag ich mal, dann habe ich das ganz schnell kaputt gemacht. Denn es ist natürlich viel, viel schneller zerstört als aufgebaut.
Ja, das ist auch etwas, was ich häufig beobachte oder was eigentlich nicht müde werden darf zu sagen oder aufzuklären, dass die Leute, die ein Stück Rotwild geschossen haben, nicht gleich hinrennen. Also es ist, das Wild bringt eben mit dem Schuss eigentlich gar keine Gefahr in Verbindung, wenn es eben keine schlechten Erfahrungen gemacht hat. Das heißt, nur weil es mal laut knallt, ist es kein Problem. Man sieht das ja bei dem Rudel, das knallt, dann schrecken die zwar auf, aber die flüchten ja nicht direkt, sondern die flüchten möglicherweise erst, wenn das Stück fällt. Das heißt also, das beschossene Stück, wenn es fällt, wenn es sich sonderbar verhält, dann merkt man, dass das ganze Rudel plötzlich unsicher wird und im Grunde aufs Leittier guckt und dann, was macht das denn jetzt? Und wenn das sagt, so jetzt geht's runter von der Fläche, aber bis dahin kann man ja durchaus auch noch ein zweites oder vielleicht sogar ein drittes Stück schießen, wenn das Wild eben keinerlei Gefahr damit mit dem Schuss verbindet. Ne?
Ja, absolut, das geht, auch das geht. Auch da muss ich sagen, wenn man erfahren ist und das kann, absolut sinnvoll, ja, dass man effektiv jagt. Das heißt, wenn ich jetzt gleich stören muss oder durch den Schuss auch schon gestört habe, dann ist es natürlich sinnvoll, so viel mitzunehmen, wie geht, auf eine weitmännische, ethisch korrekte Art und Weise
völlig
geht,
klar.
Ganz klar. Ja. Leider Gottes geht auch da der Trend hin und das merke ich auch immer wieder, dass bei der Nachtjagd, und da wird ja oft gesagt, naja, jetzt kann viel besser angesprochen werden, es werden Fehlschüsse vermieden. Leider Gottes ist festzustellen, dass es sich ein Trend dahin entwickelt, dass man das erste Stück Wild aus der Rotte stehend beschießt und weil man es dann sieht, dann wird das zweite Stück noch versucht in Bewegung zu schießen. Das merkt man ja bei den Nachsuchen. Ja. Finde ich also eine absolute Unart. Was ich an der Stelle nochmal erwähnen möchte, ist absolut von abzuraten, bitte macht das nicht. Das hat da überhaupt nichts verloren, ja, kein Flüchtigschuss da bei Nacht mit Wärmebildtechnik, das gibt in aller Regel nichts, ein sauberer Schuss und dann, man muss es doch auch mal gut sein lassen können, ja, und dann soll man sich freuen und mit dem Kumpel noch ein Bier trinken und dann ist es doch gut.
Also jetzt waren wir beim Rotwild und dann beim Schwarzwild. Hat das Rehwild sein Verhalten geändert? Ich meine, also das ist ja klar, dass sich ein Rudeltier wie das Rotwild oder wie das Rottentier, das Schwarzwild, dass die ihr Verhalten relativ schnell ändern, weil sie natürlich Erfahrungen weitergeben können. Das heißt also, die lernen ja ganz anders. Rehwild, hast du gerade selber gesagt, ist ja der Einzelgänger im Grunde. Verändert sich doch trotzdem da das Verhalten?
Kann ich jetzt nicht feststellen, dass ich das beim Rehwild ist es einfach so, jagen, erlegen, dann ist der Lebensraum leer und dann dauert es eine gewisse Zeit, bis sich dieser Rehwild Lebensraum eben wieder füllt, bis sich da ein neues einstellt.
Ja.
Deshalb finde ich das bei der Rehwildjagd sinnvoll, auch eine Schwerpunktbejagung zu wissen, okay, welche Flächen sind jetzt, sag ich mal, verbissgefährdet, wo sollte ich jagdlich meinen Schwerpunkt drauflegen und diese Flächen dann regelmäßig besuchen. Es ist natürlich ein Prozess, dass der Jäger erstmal lernt, wenn er in sein Revier rausfährt, jetzt stehen da auf der Wiese, Ricke mit 2 Kids im September, er fährt an denen aber vorbei und geht im Wald auf einen Ansitz, wo er noch gar nicht weiß, kommt überhaupt was in Anblick. Aber nur das ist natürlich sinnvoll. Ja? Ich hatte letztens gerade wieder einen Vororttermin, also eine Waldbegehung mit Forstamtsmitarbeitern und Privatwaldbesitzern und ich war dabei und Bürgermeister, Jagdvorstand und ganze Corona, da 3 Stunden durch den Wald getigert, verschiedene Situationen angeschaut und geguckt, was kann man machen, um die gewünschte Situation herbeizuführen. Und da ist meine Position ganz klar, wir sind immer lösungsorientiert, auch mir ist der Wald wichtig. Ich versuche immer, also mein Ziel ist immer der gesunde Mittelweg. Ja? Das heißt, alles wild totschießen ist relativ einfach. Ja? Da brauche ich keine Fachkenntnis für. Da muss ich wissen, wie so ein Stück Wild aussieht und wie ich eine Waffe bediene. Das andere ist, nichts zu erlegen, also überhöhte Bestände heranzuzüchten, ist auch relativ einfach. Aber der gesunde Mittelweg, sodass alle zufrieden sind, die Eigentümer und der Jagdpächter mit Freude zur Jagd gehen kann, sag ich mal, jagdliche Freude hat und trotzdem die Wald- und Feldwildschäden in einem erträglichen Maß bleiben, das, finde ich, muss immer das Ziel sein. Ja, das ist ganz wichtig. Und da bei dem Gespräch, bei diesem Vororttermin, ging es eben darum, da wurde ganz schnell wieder gesagt, naja, ihr müsst mehr Rehwild erlegen. Es ist doch aber ganz einfach, wenn wir jetzt wissen, es ist gar kein Problem, mehr Rehwild zu erlegen. Aber das löst dieses Problem erstmal nicht, denn Rehwild ist territorial. Das heißt, wenn der Privatwaldbesitzer hier mit seiner geplanten Eichen-Naturverjüngung ein Problem hat, dass da nichts wächst, dann bringt es ihm doch nichts, wenn ich 3 Kilometer weiter 10 Rehe im Jahr mehr erlege. Dann habe ich die de facto erlegt, ohne Schmut zu treiben. Die habe ich wirklich erlegt und kann die auch so melden. Aber das wird das Problem nie lösen. Ja? Und das zeigt doch ganz klar, dass wir jagdliche Schwerpunkte setzen müssen.
Sehr schön. Jetzt haben wir schon eine Stunde geplaudert über ein wunderbares Thema. Und also ich finde es, also gerade als Kameramann natürlich immer traumhaft, wenn man einfach scheues Wild bei Tageslicht sieht. Ne? Es ist also total klasse, das irgendwie mit Licht zu beobachten und nicht nur irgendwie als graue Silhouette, irgendwie so im letzten Dämmerlicht oder sogar dann eben mit der Wärmebildkamera als elektronisches Bild. Ne? Also das Wild dann live zu sehen, ist immer was ganz anderes.
Ja. Absolut. Ach, übrigens, da wollte ich gerade, bevor wir mit dem Thema, weil wir mit dem Rotwild jetzt auch fertig waren, da wollte ich nur noch erklären oder was ergänzen, wenn das okay ist.
Ja? Ja, klar.
Weil wenn der Zuhörer jetzt denkt, ja Moment, jetzt sagt er da, im Offenland nicht schießen, immer nur auf dem Wechsel, ja kann man da überhaupt so viel schießen, das möchte ich da noch sagen. Es ist natürlich schwierig, ja, ganz klar, gar keine Frage, das ist schwierig und es gibt auch Reviere, die haben viel höhere Abschussvereinbarung oder Mindestabschussplan. Ja, wir haben ja einen Teilabschussplan, das geht ja alles noch im grünen Bereich, ist auch gut machbar mit unseren Zahlen. Aber es muss ja auch quasi stellenweise eine ganz andere Abschussquote erfüllt werden und da komme ich dann oft um eine Drückjagd auch nicht drumherum. Ja? Das heißt, das ist alles sehr romantisch, so wie ich das jetzt hier erkläre. Das trifft aber eben längst nicht auf alle zu. So muss man das sehen, ja. Dann kann ich sagen, okay, ich kann das so probieren. Alles, was ich auf die Art und Weise nicht erledigt bekomme, muss ich dann aber auf einer Drückjagd machen. Ich bin aktuell in der Situation, das ganze Revier, die Infrastruktur für die Drückjagd steht. Ja, ich habe also überall Drückjagdböcke ausgebracht. Die sind auch alle digital kartiert und also erfasst, sodass ich, wenn es vonnöten wäre, direkt eine Drückjagd durchführen kann. Noch muss ich nicht und solange ich nicht muss, versuche ich es auch zu vermeiden. Gehört einfach zu meiner Jagdstrategie. Bin aber kein Gegner von Drückjagden, wenn sie gut organisiert sind. Und auch da muss man sagen, okay, ja, wie ist die Alttierquote zu erfüllen? Ja, das ist dann auch auf den Drückjagden Problem. Mit den Freigaben oft. Ne, wenn die Freigaben dementsprechend locker sind, ist es oft kein Problem, viel Rotwild zu erlegen. Aber ist natürlich die Kunst mit einer sauberen Freigabe, die sich ethisch vertreten lässt, ja, da dann die Abschussquoten zu erfüllen.
Ja.
Ja, das wollte ich an der Stelle nur noch mal ergänzen. Ja, das ist nämlich ganz wichtig, sonst kommt schnell bei dem Hörer auf, ja, Moment, da der romantisierte Gedanke da mit, ich schieße da 3 Stück Rotwild am Wechseln, dann war es das.
Ja.
So sieht es ja nicht überall aus.
Es ist auch, das hattest du auch gerade kurz angesprochen, logischerweise sagt ja es war mal, die Durchschnittspachtfläche waren mal 300 Hektar. Ich bin mir ziemlich sicher, das ist mittlerweile weniger.
Kommt schon noch in etwa hin. Es waren früher mal 350 Hektar durchschnittliche Reviergröße und jetzt hast du recht, der Trend ist natürlich nach unten mit steigender Jagdscheininhaberzahl. Genau, wenn wir irgendwo bei 300 wahrscheinlich liegen.
Ja. Und dann sagt jemand, der 300 Hektar Revier hat, sagt natürlich dann irgendwie, ich kann bei mir keine Ruhezone einrichten. Ne? Also Revier ist sowieso zu klein, also habe ich irgendwie keine Ruhezone. Ich habe aber mal ein Revier gesehen, ich habe es leider noch nicht gefilmt, steht immer noch so auf der To-Do-Liste, aber das fand ich ganz interessant, das waren vier Reviere. Wenn ich mir vorstelle, ich nehme vier Bierdeckel, die ich zusammenlege zu einem großen Quadrat, und dann habe ich jetzt vier Reviere, die alle 300 Hektar groß sind, und jedes Revier macht jetzt eine 50 Hektar Ecke frei, und dann habe ich im Grunde für diesen Gesamtquadrat habe ich dann also eine Einstandsfläche von 200 Hektar, was also durchaus beachtlich ist. Und wenn ich das so, und die haben das halt so organisiert, dass sie gesagt haben, Wege sogar umgeleitet. Also die haben dann wirklich eine effektive, haben die Hochsitze weggemacht, also da wird nicht gejagt, wird nicht betreten. Da wird teilweise gekirrt, um zu gucken von der Wildkamera, was habe ich dann jetzt an Sauen da. Aber es wird ansonsten nicht betreten. Und das fand ich halt ganz interessant vom Konzept her, dass man sagt, ich kann auch mit kleinen Revieren, wenn ich mich mit anderen zusammentue, kann ich ein kleines Stück abgeben. Und in der Summe habe ich dann eine vernünftige Einstandsgröße.
Ne? Ja, hervorragendes Beispiel, absolut mustergültig. Genau so soll das gelöst werden. Ist mir auch ein ganz wichtiges Anliegen, das nochmal zu erwähnen, dass Hege nur auf großer Fläche, also am besten auf großer Fläche stattfindet. Das heißt aber nicht, dass man im kleinen Revier nicht hegen kann. Ja, das heißt, jeder kann seinen Beitrag leisten. Das sage ich bei jedem Vortrag, den ich halte, ist das meistens die letzte Folie, dass das ganze Teamarbeit ist. Ja, und dass wir gemeinsam auch kleine Reviere, sage ich mal, wenn die sich zusammentun, in der Lage sind, Großes zu bewegen. Mhm. Es ist einfach so. Ja, egal ob, sag mal, Rehwild ist ja noch auf kleiner Fläche sowieso zu hegen, das wissen wir alle. Aber wenn es dann um Rotwild oder Schwarzwild geht, geht es nur auf großer Fläche gemeinsam. Und auch da mit unseren 1400 Hektar, auch da wäre alleine, wäre es nur sehr schwer. Ich habe auch da Glück, dass ich mit zwei Nachbarnrevieren einfach gemeinsame Sache mache. Ja? So, die sind absolut da mit im Boot. Wir tauschen uns regelmäßig mehrfach im Jahr aus, setzen wir uns zusammen. Ich habe jetzt gerade, ich bin hier auch noch Hegeringleiter, und bei der letzten Hegeringversammlung habe ich auch das angesprochen, dass es doch auch mal ein Ansatz wäre zu überlegen, dass man vielleicht eine WhatsApp-Gruppe gründet und dann sagt, Moment, wir wollen jetzt Sauen jagen. Ja? Der Pächter A möchte Sauen jagen, der hat aber vielleicht ein reines Waldrevier, der Pächter B, der hat Schäden im Grünland. Jetzt könnte man sich doch absprechen und sagen, pass auf, wir haben aktuell Schäden im Revier, wer möchte aktuell mit zur Saujagd? Morgen, Dienstagabend. Es kann ja nicht jeder unter der Woche. Dann spricht doch nichts dagegen, wenn der Pächter aus dem Waldrevier B sagt, ja, ich komme gerne mit zu dir morgen Abend auf den Schwarzwildansitz. Ja. Wenn wir dann eine Sau geschossen haben, dann haben die beide jagdliche Freude. Jagen, zusammenjagen macht eh immer mehr Spaß als alleine, so geht es mir zumindest. Ja.
Ja.
Es ist was gegen den Wildschaden getan, wir haben das gleiche Wildbrett gewonnen, da kann man sich ja immer eine Einigung irgendwie ausdenken, wie man sich dann mit dem Wildbrett einigt. Und im Gegenzug dazu wird der Pächter mit dem Feldrevier zur Drückjagd von dem Revierpächter B mit dem Waldrevier eingeladen.
Ja.
Ja, das sind ja denkbare Ansätze, die Smartphones und WhatsApp, das macht es ja heute eine Absprache derart einfach und sicher, dass sowas eigentlich überhaupt gar kein Problem ist. Es ist nur noch in den Köpfen drin, das ist mein Revier, der Hegegedanke hört an der Reviergrenze auf, und wenn was schief läuft, das ist immer der Reviernachbar.
Klar.
Ja, es ist wirklich egal, wo ich hinkomme, man hört immer, wenn was schief läuft, der Reviernachbar. Der schießt die besten Böcke, seit der da nachts jagt, haben wir kein Rotwild mehr und. Ist immer das Gleiche, sie selbst sind es nie. Ja, keiner macht irgendwas falsch. Deswegen sage ich, am besten an den Tisch setzen, gemeinsame Sache machen, Jagden großflächig denken, absprechen, gemeinsam Freude an der Jagd haben. Glaube ich, dass, wenn das so unser Ziel ist, dann schaffen wir auch zeitgleich noch ein bisschen mehr Harmonie und sind einfach in der Lage, zusammen mehr zu bewegen. Ja.
Das hast du ganz wundervoll gesagt. Mich direkt romantisch.
Ja, okay, gut. Gut, ich bin froh, dass da ein ironischer Unterton dabei war. Alles klar, danke.
Jetzt sag mir noch mal ganz kurz, wir haben jetzt eine Menge gesagt, aber kannst du noch mal vielleicht so ein kleines Resümee machen? Was wären so deine 3 oder 5 Punkte oder ein Punkt? Also was wäre dir wichtig, an den Jäger weiterzugeben, um tagaktives Wild heranzuhegen?
Ganz wichtig ist mir nochmal an die 3 Grundsäulen zu erinnern: Ruhe, Esung und Einstand. Ja, störungsarme Jagd vor allen Dingen. gerade in der Hauptjagdzeit, Spätherbst, Winter, braucht das Wild nicht besonders viel Esung, aber es braucht vor allem Ruhe im besonders hohen Maß. Und das steht oft in engem Zusammenhang mit der heute vielerorts angewandten Technik. Dessen müssen wir uns bewusst sein. Ja? Ich bin überhaupt kein Gegner der Technik. Die Jagd hat sich weiterentwickelt in den letzten Jahren, gerade im Bereich der Wärmebildtechnik. Das wird sie die nächsten Jahre auch noch weiterhin tun mit KI und allem, was dazugehört. Da bin ich überhaupt kein Gegner. Ich bin Freund davon, dass sich die Jagd weiterentwickelt. Aber umso größer unsere Möglichkeiten sind, umso besser unser Equipment, umso wichtiger ist es, dass der Jäger weiß, wo er wann was tut. Ja, ich vergleiche diese Technik ganz gerne mit einem Küchenmesser. Ja? Wenn ich mit einem Küchenmesser eine Zwiebel schneide, dann ist das eine prima Sache. Wenn ich das nehme und jemand in den Rücken stecke, dann ist das katastrophal schlimm. So ähnlich ist das mit dieser Technik. Ja? Wenn ich das nehme, um an dem richtigen Ort, zum Beispiel der Weizen ist in der Milchreife. Ja. So, und da möchte ich jetzt da effektiv auf Schwarzwild jagen, jage auf eine weitgerechte Distanz und versucht damit sauber anzusprechen, einen sauberen Schuss anzutragen, dann ist das prima und absolut toll und zu befürworten. Mhm. Wenn ich das aber nehme, um ganzjährig nachts mitten im Wald an der Kirrung einen maisfressenden Frischling auf 30 Meter neben dem Rotwildhaupteinstand zu erlegen, dann ist das sicherlich alles andere als gut. Mhm. Ja? Das ist mir ganz wichtig, zuletzt nochmal zu erwähnen. Wir haben mit dieser Technik dem Wild den letzten Schutzmantel, den es noch hatte, nämlich die Dunkelheit, genommen. Und dessen müssen wir uns immer bewusst sein. Und wir sind nicht nur ein Wildfreund, nur weil wir einen grünen Mantel und einen Hut anhaben.
Mhm. Ja. Sehr schön. Ich danke dir herzlich, lieber Daniel.
Ja, das war sehr, sehr gerne.
Sehr, sehr aufschlussreich, sehr interessant und ich hoffe auch für euch da draußen als Zuhörer, wenn ihr Fragen habt, wir freuen uns immer über eine Mail, entweder als Bestätigung oder auch gerne Änderungswünsche, also jede Form von Kritik ist immer gerne gesehen, weil so ein Podcast ist immer auch ein Blindflug, man weiß immer nicht, macht man es richtig oder macht man es falsch, deswegen freuen wir uns immer über eine kleine Bestätigung. Also, ich hoffe, ihr seid in 4 Wochen wieder dabei, hier beim Halali-Podcast mit mir und dann dem nächsten Gast, oder vielleicht kommt der Daniel nochmal, mal schauen.
Doch, bestimmt, gerne, wenn du mich nochmal einlädst.
Also, Daniel, vielen Dank und euch da draußen, bis bald in 4 Wochen, alles Gute, Waldmanns Heil.
Ja, und denkt bitte dran, schaut doch mal bei Berufsjäger Daniel Bastian bei Instagram vorbei oder bei Outkeen. Da würden wir uns freuen, wenn ihr da mal ein Like da lasst. Denn denkt dran, Support ist kein Mord.
Sehr gut, genau. www.outkeen.de war es, glaube ich, ne?
Ja, genau.
Alles klar. Also, bis dann.
Bis dann, ciao.
Das war Ihr Halali-Podcast. Wenn Sie wollen, hören Sie uns schon in 4 Wochen wieder. Hier und überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Weitere Informationen bekommen Sie auch im Netz unter halali-magazin.de.